Ich möchte nämlich heute, ich stelle mich bewusst nicht in die Mitte, wie ich das sonst mache. Ich stelle mich heute ein bisschen auf die Seite, damit ihr seht, was ich da für Bilder mitgebracht habe. Weil ich glaube, dass die wichtig sind. So, ich muss nur schnell meine Unterlagen wieder ordnen. So, von mir aus kann es losgehen. Ich warte noch auf meine Präsentation, die Ruth ist gleich soweit. Und dann fange ich an. Es ist übrigens für eine wichtige Party machen und feiern ist eine wichtige geistliche Übung. Wisst ihr das? Es gehört dazu, zu einer gesunden Kultur der Jesus-Nachfolge gehört Feiern genauso dazu. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen essen gehen nach den offenen Gottesdiensten, weil wir wollen feiern und gemeinsam uns darüber freuen, was Gott da tut durch uns. Genau. So. Liebe Ruth, wie geht's dir? Das Thema heute ist Saat und Ernte. Und ich hoffe, dass wir nach dieser Predigt was zum Feiern haben, weil Gott, glaube ich, wirklich alte Dinge weggeben will. Jawohl, dankeschön. Weil Gott uns frei machen will von alten und falschen Bildern. Und ich hoffe und ich bete, und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil es für mich auch so wichtig ist. Und ich glaube für uns alle, dass wir alte Bilder überwinden. Wir haben so auf der, wie wir in Machek waren, festgestellt, viele von uns, die meisten von uns sind altgediente Christen, die schon viele Jahre mit Jesus gehen, bis auf ein paar Ausnahmen, bis auf wenige, genau. Katrin, Karina, der Peter ist auch noch nicht so lange dabei. Genau. Aber die Mehrzahl von uns, sage ich einmal, geht schon lang mit Gott. Und wie das so ist, wenn man eine Sache lang macht, dann schleichen sich auch falsche Bilder, falsche Gewohnheiten ein. Und dann wird alles irgendwie seltsam. Und irgendwann steht man da und fragt sich, ja, wieso ist das alles so schwierig? Wieso ist das alles so komisch? Und das Thema ist Jüngerschaft. Und die Frage ist, also ich sage euch einmal, das ist das Versprechen, das Gott uns gegeben hat, dass unser Leben so ausschaut. Ihr kennt es vielleicht, das Gleichnis vom Seemann, wo Jesus darüber spricht, wenn Gottes Wort, also was er uns zuspricht, in unserem Herzen aufwächst, dann wird das reiche Frucht hervorbringen. Dann wird unser Leben so ein reiches Weizenfeld sein, wo viele satt werden davon, wo viele davon essen können und das ein großer Segen sein wird. Und es wird nicht so aussehen. Es gibt noch ein anderes Versprechen von Jesus, das ist so. Ihr kennt das vielleicht, auf was ich anspiele, die länger dabei sind, wissen schon, es gibt eine Aussage von Jesus, der sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib oder aus diesem Körper werden Ströme frischen Quellwassers herausströmen. Und das wird dann so aussehen und nicht so. Und die Frage ist, die alles entscheidende Frage ist, wie kommen wir dorthin, wenn es sich so anfühlt? Wie kommen wir dann dahin? Wir haben als Gemeinde eine Vision. Ah, das ist ein bisschen aus der Mitte, da macht nichts. Und ich finde die super. Ich bin wirklich begeistert davon, weil ich glaube, dass das ein unglaubliches Versprechen Gottes an uns ist. Aber diese Vision, die hat auch ein Risiko. Die hat ein Risiko, dass wir das falsch verstehen. Die entscheidende Frage ist, wie kann diese Vision Wirklichkeit werden? Das Komm, wie du bist, das leben wir. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich komme. Dass Menschen einfach sich willkommen und angenommen fühlen. Das Bring, was du hast, das wird schon langsam da. Da sind wir dabei, das zu lernen. Statt verändern, wir haben es erlebt, liebe Leute, letzten offenen Gottesdienst, ihr wisst, was los war, die drei Tage davor in Favoriten, also wir haben es hautnah miterlebt, wie stundenlang der Hubschrauber über unserem Haus gekreist ist. Wir haben am Samstag sind wir rausgegangen, haben gebetet und es war nichts. Und seitdem hat es nie wieder Unruhen gegeben. Also Leute, unterschätzt die Kraft von Gebet nicht. Ja. Es kann nicht sein, dass unser Gebet nichts damit zu tun hatte. Dass es auf einmal vorbei war mit den Unruhen und auf einmal die Radikalen nicht mehr aufgetaucht sind und die Straße für sich beanspruchen wollten. Ja? Gott greift ein, wenn wir beten. Und Gott will uns verwenden. Und so können wir ganz konkret ein Segen für unser Viertel da sein. Ja. Aber es ist so mit diesen falschen Bildern, dass Gott hat mich da korrigiert. Gott hat mir gezeigt, dass ich da irgendwie so, wie wir dorthin kommen, es ist so, es ist notwendig, was dazu zu tun. Ja? Von nichts wird nichts, wie man so schön sagt. Die Frage ist, was müssen wir tun? Was ist das, was wünscht sich Gott von uns, dass wir tun? Und wenn wir die falschen Dinge tun, dann fühlt sich die Nachfolge so an und nicht so. Die Anna hat mich auf was Wichtiges aufmerksam gemacht. Das ist mir gar nicht auffallen. Die Frau hat was zum Weiterschenken. Das sind Kakaofrüchte, wer es nicht kennt. Es ist eine schwere, es ist eine schmutzige, es ist eine gefährliche Arbeit. Und er wird nicht alt werden dabei, normalerweise. Also Bergleute werden aufgrund der Gefährlichkeit, der Schwere und der schlechten Arbeitsbedingungen nicht alt. Und wenn sie alt werden, dann sind sie mit 60 krank. Nicht, dass ich was gegen Bergarbeiter habe, aber es ist nicht der Traumberuf für viele. Es ist keine gesunde Arbeit und es ist keine leichte Arbeit. Was nicht heißt, dass wenn wir mit Jesus nachfolgen, nicht auch manchmal schwierig ist und herausfordernd ist, aber trotzdem wird es sich in den Herausforderungen eher so anfühlen, weil Gott uns versprochen hat, der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der kann unsere Herzen bewahren in Jesus Christus. Hat er uns versprochen in seinem Wort. Und dann können wir in dieser Situation trotzdem so drauf sein. Ja. Und die Frage ist eben, wie fühlt das sich für euch an, wenn es ums Thema Jüngerschaft geht? Wir haben jetzt viel Wissen vermittelt und Wissen ist wichtig und notwendig. Ich wünsche mir nicht, dass jemand was sagt, bah, Wissen ist schlecht. Wissen ist wichtig. Wenn wir nicht wissen, worum es geht in der Jesus-Nachfolge, werden wir Jesus nicht nachfolgen können. Es geht nicht, wenn wir nicht die Informationen haben. Aber Wissen allein ist zu wenig. Und wenn wir Wissen falsch anwenden, hilft es uns auch nicht weiter. Und dann kommen wir dahin, statt dahin. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, das ist der da. Der steht im Galaterbrief, das ist vor dem Vers, den die Michaela uns vorgelesen hat. Täuscht auch nicht, Gott lässt keinen Spott sich mit sich treiben, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner irdischen Gesinnung sät, wird aus seiner irdischen Gesinnung Verderben ernten. Aber wer auf dem Boden des Heiligen Geistes sät, wird aus dem Geist das ewige Leben ernten. Da ist schon ein Schlüssel drinnen, ein ganz wichtiger Schlüssel. Wie wir die guten Dinge erleben können. Mit irdischer Gesinnung ist gemeint, würde ich es formulieren, das sind meine momentanen menschlichen Bedürfnisse. Das, was ich jetzt will, was ich glaube zu brauchen, was ich glaube, das jetzt sein muss und solche Sachen, ja. Wo ich mich drüber aufrege, weil ich mir denke, das geht ja gar nicht, obwohl es gar nicht so wichtig ist. Und diese Dinge. Und wie geht das auf dem Boden des Heiligen Geistes zu sehen? Das sage ich euch gleich, aber noch nicht jetzt. Ich mache es noch ein bisschen spannend, weil mir wichtig ist, dass das Wurzeln schlagt und dass das tief geht. Mit dem Sehen ist es eigentlich ein ganz simples Bild aus der Landwirtschaft. Ja, wenn jemand Radieschen sät, wird er sich nicht erwarten, dass dann Erdbeeren wachsen. Oder wenn jemand Salat sät, wird er im Herbst, so im Oktober, nicht frustriert und enttäuscht sein, weil da keine Erdäpfel im Boden sind. Ja, also das, was uns im Gemüsegarten oder in der Landwirtschaft so selbstverständlich ist, das ist uns im geistlichen Leben, checkt man das gerne mal nicht so richtig. Und dann glauben wir haben das gesät und dann kommt aber das heraus dabei. Und dann ist dann die Frage, was ist da los mit uns? Was ist da passiert? Und ich merke, wenn ich in meine momentanen Bedürfnisse hineinsehe, ja, was ist dann? Dann mein Bedürfnis, was mich am meisten blockiert, ist zum Beispiel meine Zeiteinteilung. Ja, dann bin ich müde, komme ich vom Nachtdienst heim, statt dass ich mich niederlege, drehe ich den Computer auf und ich es nicht versehe, sind 2 Stunden vorbei, ich habe nichts Sinnvolles gemacht, außer blöd irgendwelche YouTube-Videos oder irgendwelche Zeitungsartikel zu lesen, die ich eh schon kenne. Genau, und dann bin ich frustriert und müde und und dann ist mit der Liebe, Geduld und Barmherzigkeit und Freundlichkeit ist dann nicht mehr viel los mit mir, weil dann bin ich wütend auf mir selber, die geht dann nach, bricht sich dann nach außen Bahn bei mir gerne mal. Genau, und dann kommt das heraus, weil ich in die falschen Dinge reingesät habe. Den Unterschied, den es in meinem Leben macht, den hat Paulus da aufgeschrieben. Was die irdische Gesinnung hervorbringt, das ist eine ganze Menge nicht so schöne Dinge. Zügellosigkeit ist, ich sehe das schon heute, so eine Tendenz, ich merke es ja auch so, ich will alles und das sofort, wir sind es nicht mehr gewohnt, auf was zu sparen oder auf etwas zu warten oder so. Götzendienst klingt so fremd, aber wenn ich mal anschaue, so, wenn ich jetzt mein Leben anschaue, wie wichtig mir, ich weiß nicht, ein Laptop oder Teile an meinem Rennrad oder ich weiß nicht was ist, dann denke ich mir schon, ups, da sind die Prioritäten ein bisschen verrutscht. Irgendwelche Konsumartikel, neues Handy oder was weiß ich, ihr habt's da, setzt's ein, was euch betrifft. Aber auch andere Dinge, Streit, Eifersucht, Wut, Uneinigkeit, Lagerbildung, die sind die Bösen, wir sind die Guten, die sind schlecht, wir sind gut, warum machen die nicht so wie wir? Kennt ihr das? Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das Problem ist, wenn ich in meine irdische Gesinnung hineinsehe, und das ist ja der Selbstbetrug oder der Betrug, dem wir auch dem Feind auf den Leim gehen, er will uns einreden, ich brauche das, was meine irdische Gesinnung von mir jetzt verlangt, also meine momentanen menschlichen Bedürfnisse. Und in Wirklichkeit brauche ich ganz was anderes. Und das Problem ist, wenn ich auf diese Dinge höre und diesen Dingen zu viel Raum gebe, dann geht es meiner Seele so. Und mir tut das richtig weh, das Bild, wenn ich mir das anschaue, weil ich da diese tiefe Not und diese tiefe Verzweiflung, die da zum Ausdruck kommt. Ich meine, bei Babys ist das momentan, wenn die Mama da ist, ist sofort wieder vergessen und alles wieder gut, ja. Aber so geht's dann der Seele und das wird nicht sichtbar nach außen. Dieser Seelenzustand, der ist meistens gut versteckt. Hinter verschiedenen Masken, dass wir beschäftigt sind, dass wir uns selber wichtig fühlen, dass wir helfen können, dass wir für andere da sein können. Ist ja nichts Schlechtes, oder? Aber es ist nicht gut, wenn ich damit die Löcher in meiner Seele stopfe. Dann schaut's dahinter so aus. Und Gott hat uns aber berufen zu diesem Leben. So soll es unserer Seele gehen. Und so geht das bei unserem himmlischen Vater. Und das ist das, was bei ihm möglich ist und wozu wir berufen sind. Und wenn es uns so geht, wenn unsere Seele sich so fühlt wie das Baby da, ist es dann schwer, liebevoll zu sein? Ist es dann schwer, großzügig zu sein? Freundlich? Menschen zu verzeihen, auch wenn sie ungut zu uns waren? In dem Zustand wird das dann auf einmal möglich. Weil unsere Seele satt und sicher ist. Und die Frage ist, wie kommen wir von da nach da? Und da gibt's Konzepte und Probleme. Und dann ist die Frage, ist das die Lösung? Sind das schlechte Dinge, die da stehen? Ist das die Lösung? Aber wie oft probieren wir das? Wie oft glauben wir, das ist die Lösung, wenn wir uns bemühen, das so zu sein? Wenn wir versuchen, genau, aus eigener Kraft, wie die Michi gerade gesagt hat, es funktioniert eine Zeit lang, wenn wir diszipliniert sind, schaut es nach außen hin eine Zeit lang super aus. Wer ein bisschen sensibel ist, wird gespürt, das ist irgendwie komisch. Fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Andere merken das nicht. Das ist verschieden. Wir sind auch verschieden gestrickt als Menschen. Ja. Wenn das nicht die Lösung ist, was kann dann die Lösung sein? Wenn wir es nicht aus uns selber heraus produzieren können. Ich habe euch dazu noch ein Bild. Kennt ihr den? Das war ich 2005. Da bin ich zur Wiener Österreich Freizeit am Reuerhof gefahren und weil es normal mir zu langweilig war und weil ich damit damals noch um 20 Kilo weniger gehabt habe und noch fit war, haben wir gedacht, ich fahre über den Großglockner und bin gefahren. Da habe ich die Strecke, Schatz, da bin ich gefahren. Die Edelweißspitze war super, da hat man eine traumhafte Aussicht bis nach Zell am See und weiter drüber hinaus bis Deutschland sieht man da. Ist fantastisch, unglaublich, wirklich, ist es wert. Ist ein böser, giftiger Anstieg, extrem steil, Kopfsteinpflaster, die Schenkel brennen, aber oben ist es super. Es ist es wert. Naja, und ich bin da gefahren, damals diese Strecke, das Foto habe ich da aufgenommen, wie ich da bei dem roten Pfeil, das heißt, ich habe da noch 100 Kilometer vor mir gehabt. Sieben in der Früh bin ich weggefahren und ich war irgendwie so 4, 5 Nachmittag war ich dann da. Ich habe Pausen gemacht, auch zwischendurch. Genau. 120 Kilometer, 2200 Höhenmeter habe ich zurückgelegt. Das ist schon ganz anständig, ist schon eine ganz schöne Tour für einen Rennradfahrer. Geht noch. Von Fusch bis zum Reuerhof. Nein. Egal, aber sagen wir mal so, was würde passieren, Georg, wenn du da sagst, ich habe schon so viel gehört, mit dem Radl über den Glockner fahren, das ist super leibend, der Helmut hat mir das erzählt. Dann würdest du sagen, ich probiere das jetzt einfach aus. Nein, der Georg ist ein richtiger Bursche, der borgt sich mein Rennradl aus, setzt sie rauf und startet in Fusch los. Was wird passieren? Das wird möglicherweise so enden. Das passiert, wenn man im tiefen, nassen Schnee Radl fahren will. Das bin ich auch wenn man es nicht kennt. Mit meinem alten Mountainbike. Da geht's wirklich bergab. Und genau so ist es, wenn wir die guten Dinge aus eigener Kraft probieren. Genauso wird es uns gehen, wenn wir die guten Dinge aus uns selber herausprobieren, weil wir glauben, wir müssen, weil wir glauben, das gehört so, weil wir glauben, ja, wenn die Bibel das sagt, wenn Jesus das will, dann müssen wir doch tun. Ja, aber es ist halt so, ne? Ist es das wirklich? Das Einzige, was wirklich hilft, damit wir die Dinge produzieren können, ist Training. Jetzt habe ich euch noch immer nicht verraten, wie das Training ausschaut, gell? Die Frage ist, wie wird aus dem das? Wie wird da aus diesem kleinen Keimling so ein üppiges Feld? Ich bin gespannt, ob ich jetzt ein Bild verloren habe. Genau, da braucht es dieses das, das ist Training. Und das sind Soldatinnen, das ist ein militärisches Training, ja. Und bei der Armee ist es so, da muss man körperlich richtig fit sein. Und vor allem dieser Drill, dieses sture Lernen ist überlebenswichtig, weil im Kampf, im Gefecht, ein Soldat, der nachdenken muss, ist ein toter Soldat. Die Sachen müssen auswendig reflexhaft funktionieren, sonst geht's nicht, ja. Und da trainieren die drauf hin. Und das ist jetzt vielleicht ein heftiges Bild, aber genauso wünscht sich das Gott von uns, dass wir gar nicht mehr nachdenken, dass wir so im Training stehen, dass wir gar nicht mehr nachdenken müssen drüber und die guten Dinge von ganz von selber aus uns herauskommen. Und da sind wir dann beim Training. Und das sind die Dinge, die wirklich helfen. Und das ist für mich dieser Schlüssel, der für mich nach 30 Jahren mit Jesus wieder neu gezeigt hat, und worauf kommt es wirklich an. Worauf kommt es wirklich an? Ich kann Liebe nicht aus mir produzieren. Ich kann Barmherzigkeit nicht aus mir produzieren. Ich kann Gnade nicht aus mir heraus produzieren, aber ich kann in meinen Geist sehen. Ich kann in meinen Geist sehen. Und das kann ich genau so. So stärke ich meinen Geist. So ernähre ich meinen Geist. So wird mein Geist stark und wird immer mehr und immer mehr der Heilige Geist. Jesus, der durch mich, durch den Heiligen Geist in mir lebt, wird auf diese Art und Weise immer mehr Raum bekommen. Und ja, auch das ist Arbeit und braucht Disziplin. Bibellesen passiert nicht von selber, da müssen wir uns entscheiden dafür. Gebet, Austausch mit Gott, da braucht es eine Entscheidung dafür, dass ich mir das am Tag nehme, die Zeit dafür. Das passiert nicht von selber. Ja, dass ich mir Zeit der Stille nehme, dass ich vielleicht auch ein Tagebuch in irgendeiner Form meine Gedanken aufschreibe, dass ja große Hilfe sein kann, einmal, dass ich selber mal klar bin, was geht überhaupt vor in mir, was ist da los mit mir, was will Gott mir sagen. Fasten. Um einmal wegzuschauen von meinen körperlichen Befindlichkeiten und einmal die bewusste Entscheidung zu treffen, meine körperliche Befindlichkeiten hinten anzustellen und Gott und die Zeit mit ihm wichtiger zu nehmen, ja. Opferbereitschaft, das ist, es fällt leicht zu geben von unserem Überfluss, ja. Und das betrifft sowohl Geld als auch Zeit, beides. Also auch Geld. Wenn ich Geld gebe, wenn ich von meiner einen Haufen auf der Seite habe, dann kann ich leicht was geben. Aber bin ich bereit, auch was finanziell zu geben, wofür auch immer, was mir Gott zeigt? Ja, das weiß ich ja nicht. Das müsst ihr selber spüren. Wenn es mich was kostet, wenn ich dann dafür auf was verzichten muss, ja, oder auch was die Zeit betrifft, bin ich bereit, Menschen Zeit zu schenken, wenn es mich was kostet, wenn ich dann weniger Zeit für mich habe, für andere da zu sein, dienen, die Bedürfnisse von anderen wichtiger zu nehmen als meine eigenen. Gemeinschaft, es ist auch so, Nachfolge ohne Gemeinschaft geht nicht. Wir können nicht alleine Nachfolge leben. Gott sagt in seinem Wort, wir sind berufen, die Gemeinde spiegelt die Fülle seiner Herrlichkeit wider. Ja? Warum tut sie das? Weil erst in der Gemeinschaft die vielen Sachen zusammenkommen. Ja, wir sind, Gott sagt, hat dieses Bild vom Körper. Und der Körper funktioniert nur dann, wenn die einzelnen Körperteile zusammenarbeiten. Die Hand allein kann wenig ausrichten, wenn sie da am Boden liegt. Ja? Kann noch so schön, kräftig und wohlgeformt sein, wenn es da auf der Erde liegt und nicht an einem Körper dranhängt. Ja, bringt nicht viel, ja. Diese Dinge sind es. Und da braucht es natürlich eine Entscheidung. Und es braucht Training, aber dieses Training bewirkt was. Ich kann euch ein bisschen eine Geschichte erzählen, was körperliches Training betrifft. Ich habe es jetzt Mitte März angefangen, wieder regelmäßig Radl zu fahren. Bin viel am Rennrad gesessen, seitdem 1000 Kilometer zurückgelegt nach meinen Aufzeichnungen. Das erste Mal, wie ich in die Arbeit gefahren bin, habe ich einen Schnitt gehabt, Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 km/h. Das ist so schlecht, dass man als Rennradfahrer, das ist blamabel. Darüber breitet man den Mantel des Schweigens. Jetzt bin ich auf 24 km/h Schnitt. Und am Anfang habe ich mich die Ettenreichgasse, das ist ein kleines Hügel, in Wirklichkeit, raufgequält und jetzt trete ich locker flockig rauf. Das macht Training. Ich kann euch was erzählen, auch von meinem geistlichen Leben. Ja. Ich habe jetzt angefangen, vor 2-3 Wochen eben, wie ich da eine Predigt angehört habe, wo Gott mich darauf hingewiesen hat, auf diese Wahrheit, auf diese so wichtige Wahrheit, ja. Dann habe ich mal angefangen, Zeit zu nehmen für Gott, fürs Gebet, habe wieder mehr Bibel gelesen, habe mir auch einmal eine halbe Stunde Zeit genommen, nur Musik und in Gottes Gegenwart sein, verschiedene Dinge. Hausarbeit, dienen, ist auch eine geistliche Übung. Wenn ich mal statt Zeit für mich nehme, wenn ich allein daheim bin, dass ich halt die Hausarbeit mache, damit die Margit, wenn sie müde von der Arbeit heimkommt, nicht nur Geschirrspüler ausräumen, Wäsche zusammenlegen und ich weiß nicht, weil das alles machen muss, ja. Es hat für mich einen neuen Blick auf die Hausarbeit eröffnet. Ja, sicher. Und das meine ich ernst. Ja. Man lacht so leicht drüber, aber es ist wirklich so, dass man füreinander da sein kann, auf diese ganz banale, praktische Art und Weise. Ja. Na, es ist wurscht. Wer lieber die? Es gibt auch Frauen, die mögen keine Hausarbeit. So ist es ja nicht. Ja. Und was ist passiert? Beispiel, ich bin im Nachtdienst, habe ich eine schlechte Gewohnheit, ich gehe viel zu spät schlafen, oft einmal erst um 1, 2 in der Früh, dann auch später, ja, weil ich einfach nicht zur Ruhe komme. Dann schaue ich mir blöde Videos an, sehe mich noch mehr aufputschen, schaue so lange in den Computer, bis ich komplett bin oder ins Handy und es ist schwierig. Ja. Irgendwann bin ich so erschöpft, dass ich dann schlafe ich 2, 3, 4 Stunden. Dann läutet der Wecker 5, 6 Uhr in der Früh und dann heißt es auf und Tagewerk. Und dann habe ich es mal in meinem Nachtdienst habe ich gesagt, so, 10 Uhr Computer aus, 11 bin ich im Bett gelegen, 11:30 oder so habe ich geschlafen. Was ist passiert? Nächsten Tag 5, 6 Uhr läutet der Wecker. Ich weiß, um 5:45 muss ich einen Rollstuhlfahrer aufwecken, damit er rechtzeitig Werbefeld früh abgeholt, sonst ist er nicht fertig. Ich weiß, okay, jetzt kann ich noch kurz liegen. Okay, bin kurz gelegen, wie ich aufwache, ist 6:45. Und dann hat man normalerweise, wenn man eine halbe Stunde verschlaft, hat man ein massives Problem in der Arbeit, also in meinem Job als Behindertenbetreuer, ja. Weil die Leute müssen, der Fahrtendienst hat seine Touren, der muss die Leute pünktlich holen, weil er hat noch 5, 6, 7 andere Leute anzufahren. Und wenn ich zu spät bin, ist das ein ganzer Rattenschwanz. Und das ist richtig Stress. Und was war es? Es ist sich alles ausgegangen. Es ist sich alles stressfrei ausgegangen. Und dann hat mich Gott noch mit der Nase so boing, boing, boing drauf gestoßen, dass ich auf eine Frau vergessen habe, die nicht um 8 abgeholt wird, sondern um 6:45. Stellt euch vor, der Fahrer steht da und die schlaft noch. Dann kann ich sie in die Werkstatt bringen, ja. Und so passieren die Dinge, wenn man in den Geist hineinsieht. Das war nicht Absicht von mir, dass ich verschlafen, aber ich wollte das nicht, ja. Es ist passiert, aber dann hat Gott sich dazugestellt und hat gesagt, okay, schau, jetzt helfe ich dir. Ich habe gesehen, dein Bemühen und jetzt stelle ich mich dazu. Und jetzt schaue ich, dass das gut wird. Ich bin heimgegangen und war relaxed. Und sehr, sehr dankbar. Oder anderes Beispiel, ich bin ja Radfahrer und das Verhältnis zwischen Radfahrern und Autofahrern ist kein gutes. Immer wieder. Und das Verhältnis zwischen Radfahrern und Linienbussen ist ganz besonders schlecht. Ich frage einmal die Margit, wie es ihr mit Autobussen geht, wenn sie mit dem Rad in die Arbeit fährt. Das ist wirklich unschön, was die oft aufführen. Ja. Und ich habe auch so ein Erlebnis gehabt, wo du dann wirklich mit unnötigen Bösartigkeiten konfrontiert bist im Verkehr, wo du denkst, Alter, wozu? Da hat mich eine Buschauffeurin abgedrängt, blockiert, ohne irgendein... Weil sie sich eingebildet hat, ich bin da jetzt ein bisschen zu weit drüben gefahren. Sie hat nicht einmal vom Gas gehen müssen wegen mir. Aber wisst ihr, wie die Leute sind? Und wie ich auch manchmal bin. Wenn wir uns ehrlich sind, sind wir so viel besser? Nicht immer. Können wir es genauso gut. Und dann geht's los. Ich erzähle euch nicht, was sich dann in meinem Kopfkino abspielt. Das wollt ihr nicht wissen. Und dann habe ich einmal zum Nachdenken angefangen. Und dann ist mir die Geschichte eingefallen vom unbarmherzigen Verwalter, da gibt es ein Gleichnis, wo jemand, ein Verwalter, wo Jesus so seine Gnade beschreibt und verdeutlicht und wo ein Verwalter seinem Herrn eine unglaublich große Summe schuldet, die er unmöglich zurückzahlen kann und er bittet und bettelt und er kriegt es geschenkt. Und dieser Mann, der dann so viel unverdient geschenkt bekommen hat, geht da zu seinen Kollegen, so, du bist mir jetzt 500 Euro schuldig, das musst du mir jetzt sofort zahlen. Und der bringt ihn ins Gefängnis und ist nicht bereit, ihm zu vergeben. Was passiert? Der nicht Barmherzigkeit weitergeben wollte, kommt selber ins Gefängnis und nicht mehr heraus. Und Jesus hat gesagt, wenn wir nicht vergeben, wird er uns auch nicht vergeben. Und das habe ich, dann bin ich vor einer Entscheidung gestanden und dann habe ich so ein Bild in meinem Kopf aufgetaucht und das ist, ich erzähle euch das deswegen, weil ich das nicht immer, selten, passiert mir nicht oft sowas Eindrückliches, ja, dass ich das so ein Bild gehabt habe, wenn da wirklich so eine riesen Giftzahn da so Bock in mir drinnen steckt, ja, und da fließt so ein giftiges, so bösartig, wah, fließt das so in meinen Körper hinein und wie ich mich entscheiden habe, okay, nein, ich will dem nicht nachgeben, ich entscheide mich dagegen. War das wirklich, wie wenn dieses giftige, grausliche, bösartige Ding da rausgeht und dieses Gift einfach so wusch aus meinem Körper verschwindet und das war weg und erledigt. Und das ist nicht ungewöhnlich für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist das ungewöhnlich, oft gehen wir solche Dinge lang nach. Ja. Gerade wenn jemand so bewusst ungut ist, ohne Grund, ja. Ist nicht leicht sowas, für mich, fällt mir nicht leicht sowas zu verzeihen. Und das sind dann so die Dinge, die dann passieren, auf einmal geht das. Und ich habe da so ein Bild, noch ein paar, schaut mal her, das ist ein Apfelbaum, ja. Das sind Apfelblüten. Und das sind Äpfel. So. Die Frage ist, was kostet es den Apfelbaum, um diese Äpfel zu produzieren? Ist das für den Apfelbaum mit einer furchtbaren Anstrengung verbunden? Oder für ein Weizenkorn, das man in die Erde sieht, denkt an das Bild vorher, muss ich das Weizenkorn unglaublich plagen, damit da dieser Halm raufgeht und endlich vielleicht einmal da oben die Körner rauskommen? Richtig, das passiert, das Weizenkorn kann nicht anders. Das Weizenkorn ist so angelegt, wenn das in den richtigen Boden kommt, wenn der Boden gut vorbereitet ist, wenn der Boden gedüngt ist und da kommt dieses Korn hinein, dann wird das ganz von selber wachsen, ohne dass man irgendwas dazu tun muss. Und der Apfelbaum produziert diese Äpfel, ohne dass man irgendwas dazu tun muss. Der kann nicht anders. Es geht nicht anders. Wenn der genug Wasser, genug Dünger, genug Sonne hat, werden da Äpfel drauf sein. Wenn die Bienen da sind, braucht es auch, dann gibt es Äpfel, fertig. Geht nicht anders. Ja? Und das ist Gottes Versprechen an uns. Und das ist dieser große Shift, also dieses große, dieser Schalter, den wir im Kopf umlegen müssen. Dass wir wegkommen von unserem Glauben, dass Trainieren das ist. Trainieren ist das. Und wenn wir das tun, wird das ganz von selber passieren, ohne dass wir was dazu tun müssen. Versteht ihr mich? Diese Dinge werden dazu führen, dass das ganz von selber in unserem Leben sichtbar wird. Und ich glaube, das ist die ganz, ganz wichtige Botschaft, die Gott für uns als Gemeinde hat. Dass wir aufhören, diese Dinge zu glauben, dass das das Training ist, das wir brauchen. Und zu lernen, da kommen wir dann rauf, wenn wir trainiert haben. Das ist super. Also für mich. Andere, die Estera, begeistert das überhaupt nicht. Genau, in Holland gibt's keine Berge. Hat keinen Reiz, ja. Ja, eben. Also, aber wenn wir da hinkommen wollen, dann werden wir nicht hinkommen, indem wir das wird dann von selber kommen, wenn wir das tun. Und es stimmt schon, ich komme nicht auf den Großglockner rauf, indem ich Berichte lese von Radfahrern, die darauf gefahren sind, indem ich mir Interviews mit Rennradfahrern anhöre, indem ich Videos auf YouTube mal eins nach dem anderen reinziehe, indem ich als frommer Christ bete, Jesus, ich bete in Jesu Namen, du wirst mir die Möglichkeit schenken, ich werde da oben sein, ich werde da hinauffahren. Leider nein. Das Einzige, was mich darauf bringt, ist, wenn ich mich aufs Radl setze und fahre. Was in dem Fall, da stimmt dann der Vergleich nicht mehr. Das ist dann das, wo der Vergleich mit dem Radfahren nicht mehr stimmt. Da müsste ich sonst sagen, ich gehe schwimmen, damit ich mit dem Rad am Glockner rauffahre oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Ich das bleibt mir nicht erspart. Das ist meine Entscheidung. Ich muss überhaupt nichts. Gott fordert von uns nichts. Er verspricht uns Dinge. Er möchte uns Dinge schenken. Aber er sagt uns, was dazu notwendig ist. Und das ist auch so etwas Wichtiges, was ich gelernt habe. Wenn Gott uns sagt, was notwendig ist, damit wir Dinge bekommen, damit Dinge in unserem Leben hervor durchbrechen, sichtbar werden, mehr vom Heiligen Geist, mehr übernatürliches Wirken, dass wir im Alltag Gott hören, dass wir im Alltag Geist erfüllt leben, sage ich jetzt einmal so pathetisch und in Fachsprache, in christlicher, ja. Das passiert, wenn wir uns da in diesen Dingen einüben. Es ist dieses indirekte Sehen. Und wenn Gott das sagt, dann sagt er das nicht, weil er ein böser, strenger Papa ist, der für seine Kinder karnivelt und uns fordert und fordert und fordert und fordert. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist so falsch, dieses Bild. Die Wahrheit ist, Gott erklärt uns damit einfach nur, wie die Wirklichkeit funktioniert. Das ist so, wenn Gott uns sagt, mach das, dann ist das so, wie wenn ich zu meinem Kind sage, greif nicht auf die heiße Herdplatte. Dann ist das so, wie wenn ich meinem Kind beibringe, dass es keine Stecknadel in die Steckdose, keine Stricknadel in die Steckdose stecken soll. Ja? Weil Strom ist Strom, Metall ist Metall, im Körper ist viel Wasser. Da passiert was, wenn ich ihn da in die Steckdosen reinbohrle. Genau das ist es, Joachim, danke. Ja. Ja. Ich hatte diesen Gedanken, er ist mir jetzt wieder runtergefallen, danke für die Erinnerung, ja. Es ist, du hast wirklich recht, Joachim, es ist so. Man kann auch sagen, es ist, als Single hört man das nicht gern, solange, wenn Ehepaare erzählen, ja, eine Ehe braucht Arbeit. Da muss man was investieren. Sonst wird's nichts. Sonst steht man frisst einen der Alltag auf und nach 3 Jahren hat man sich nichts mehr zu sagen. Weil man nur mehr nebenher lebt. Die Gefahr ist da, so ist das Leben, ja. Aber wenn man Zeit in diese Partnerschaft, in diese Beziehung investiert, wenn man bereit ist, auch einmal in der Beziehung zurückzustehen, den anderen wichtiger zu nehmen, das Gemeinsame übers Eigene zu stellen, ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel für eine gelungene Ehe, ja. Sonst streitet man dauernd über irgendwelchen Blödsinn. Dann kann Beziehung funktionieren und so ist es mit Gott. Danke Joachim, das war ganz wichtig. Ja. Es geht um diese Beziehung und um die Pflege dieser Beziehung und das in den Geist sehen, damit die guten Dinge wachsen, heißt die Beziehung zu ihm auf diese Art und Weise pflegen. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ah ja, da kommt was. Das kommt noch. Das ist unsere Vision. Ich habe euch die noch einmal da an die Wand geworfen. Ich weiß, manche haben ein Problem damit, mit diesem Hilf uns die Stadt zu verändern. Was soll das? Was heißt das? Wie geht das? Und dann bin ich nun längst, damit möchte ich abschließen, ja. Bin ich am Keplerplatz spazieren gegangen und dann habe ich das gesehen. Und so geht das. Und so ist diese Vision überhaupt nicht übertrieben. Und überhaupt nicht überzogen. Bitte? Ja. Du kannst, es ist deine Entscheidung, ob du mitmachst, Georg. Es ist deine Entscheidung, ob du mitmachst, ob du die Zeit investierst in die Gottesbeziehung und wenn du das tust, dann bist du dabei. Natürlich, ja. Also bei den kleinen Leuten. Ach so, das. Entschuldige. Bin auf der Leitung gestanden. Ja. Die gewöhnlichen Leute. Also ich zähle mich zu den gewöhnlichen Leuten. Ja. Ja. Also. Ja. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja. Und das will Gott uns schenken. Das ist Gottes Geschenk an uns. Das ist Gottes Geschenk an uns, dass wir was beitragen können, dass unser Leben an Sinn und der Tiefe und der Bedeutung haben kann. Dass wir Dinge bewegen können, die in der Ewigkeit Bestand haben. Ja. Dass wir Dinge bewegen und erreichen und erzielen können, die nicht vergehen werden, wenn wir mal tot sind. sondern die es weiterhin da sein werden, wenn wir dann bei Jesus sind. Ich möchte beten zum Abschluss. Und ich möchte euch einladen, wirklich, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einladung heute von Gottes an uns, wirklich falsche Bilder hinter uns zu lassen. Falsche Bilder von Nachfolge. Falsche Bilder davon, was es heißt, mit Jesus zu gehen. Ich glaube wirklich, dass Jesus uns Lasten abnehmen will. Lasten, die viel zu schwer sind, weil Gott das nie wollte, dass wir die uns auf uns nehmen. Diese Lasten der falschen Verantwortung, die Lasten der falschen Verpflichtungen, Druck und Stress, der daraus kommt, dass wir glauben, irgendwelchen Bildern entsprechen zu müssen. Du bist gut und richtig, so wie du bist. Du musst nichts sein, du musst nichts darstellen. Sagt Jesus, du hast alles, was es braucht. Lass mich ran an dein Herz. Lass mich ran an dein Herz, damit ich dich berühren und heilen kann. Damit du auch frei wirst, diese Beziehung zu mir zu leben. Und damit du auch frei wirst, dass diese Beziehungsarbeit keine Last mehr ist. Sondern dass du diese Beziehung, dass du frei wirst, diese Beziehungsarbeit gern zu machen. Dass du entdeckst den Schatz in der Bibel, in Gottes Wort, mit dem er zu uns reden will, jeden Tag. Dass er dir auch den Druck wegnimmt, dass Nachfolge oder Beziehungspflege eine bestimmte Form haben muss. Dass es nur gilt, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde in der Bibel lese, sonst gilt es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Symbol für etwas. Jesus möchte uns in die Freiheit hineinführen. Jesus hat wirklich ein großartiges Geschenk für uns alle und ich sage euch, ich brauche das ja genauso. Wir sitzen da wirklich, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Wir brauchen alle miteinander diese Veränderung und auch diese Rückkehr zu den Wurzeln. Rückkehr zum Ursprung. Rückkehr zur ersten Liebe und zur ersten Begeisterung für Jesus. Und das ist möglich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und Herzen berührst. Ich bete, dass du kommst. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist und dass du schon wirkst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du noch mehr kommst. Dass du wirklich mit deiner Kraft kommst. Und ich bete, dass da, wo ein Hunger da ist nach Veränderung, dass du da, wo eine Sehnsucht nach Veränderung da ist, dass du da noch mehr kommst. Ich bete, dass da jetzt wirklich ganz konkret Veränderung passiert. Ich bete, dass du jetzt kommst. Und falsche Bilder wegwascht, dass du jetzt kommst und falsche Konzepte wegwascht und dass du das wegwascht und ersetzt durch bessere Dinge. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mit deiner lebensverändernden Kraft jetzt kommst und unsere Herzen berührst. Ich bete, dass du uns diese Freude und die Hoffnung und diese Zuversicht neu schenkst. Ich bete, dass diese ganzen Lügen über die Mühsal und Plage der Nachfolge, dass die jetzt gehen in Jesu Namen, dass diese Lügen, dass Nachfolge schwer und anstrengend und mühsam ist und so viel kostet und wir so viel aufgeben müssen dafür und dass das so weh tut und uns so viel weggenommen wird, diese Lügen gehen in Jesu Namen. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Jesus hat uns zur Freiheit berufen. Jesus hat uns zur Freiheit berufen, so wie dieses kleine Baby, das da so verzweifelt schreit, an der Brust des Papas zur Ruhe zu kommen. Jesus hat uns berufen, bei ihm zur Ruhe zu kommen und aus dieser Ruhe heraus, aus diesem inneren Frieden und aus diesem inneren Sicherheit heraus, seine Liebe, sein Licht, seine Wahrheit in die zerbrochene Welt hinauszutragen. Und ich bete, Herr, dass du kommst und uns eine neue Freude daran schenkst. Dass du uns eine neue Freude daran schenkst. Dass du uns eine neue Freude daran schenkst, das, was andere, die Bedürfnisse und Nöte der anderen zu sehen. Und ich spüre auch da so eine Lüge, dass es mich was kostet. dass mich was kostet, dass mir was weggenommen wird, wenn ich anderen was schenke. Dass ich da was, Gott will, dass mir da was weggenommen wird und was gestohlen wird, was mir gehört, und ich will das nicht weggeben und ich komme gegen diese Lüge in Jesu Namen. Gott will uns was schenken. Gott will uns beschenken damit, Gutes im Leben anderer Menschen zu bewirken. Gott will uns beschenken damit, ewige Veränderung im Leben von Menschen zu bewirken. Und Heiliger Geist, komm du mit deiner Kraft und deiner Liebe. Berühr du mein Herz, berühr du unser Herz und zeig uns das ganz neu, wie schön und befreiend es ist, nicht mehr ständig auf sich selber schauen zu müssen. Zeig uns, wie satt wir an dir sind. Bring dieses schreiende Baby zur Ruhe an deiner Brust. Ich bete in Jesu Namen, dass du dieses verzweifelte Baby, das da schreit und nicht ein- und ausweicht, in unserer Seele, dass das wirklich an deiner Brust zur Ruhe kommt. Dass es dort den Frieden findet, den es so dringend braucht. Dass es dort satt und warm und sicher ist. Und aus dieser Sicherheit heraus sich verschenken kann an andere Menschen. Ohne dass es weh tut. Ohne dass es einmal sich beraucht fühlt. Sondern dass es eine große Freude ist, sich an andere zu verschenken. Und ich bete auch um eine neue Freiheit. Ich bete auch um eine neue Freiheit. Dass es nichts zum Genieren ist, wenn man zu Jesus gehört. Dass es nichts zum Genieren ist, wenn man Jesus nachfolgt. Dass es nichts ist, was man verstecken muss. Sondern dass es etwas ist, über das man voller Freude erzählen kann. Dass es etwas, auf das man stolz sein kann. Und dass es diesen gesunden, Jesus, ich bete, dass du diesen gesunden Stolz wieder aufwächst. Diesen Stolz, so wie ein Kind unglaublich zum Platzen stolz ist über ein tolles Ding, was es von den Eltern geschenkt bekommt. Ich bete, dass du uns diesen Stolz und diese Freude, dieses Gesunde wieder schenkst. Und ich danke dir, Jesus, für das viele Gute, was dadurch passieren wird. Ich danke dir, Jesus, für das viele, vielen Segen, der da kommen wird. Und ich bete, dass du uns die Kraft und dass du uns hilfst dabei, uns immer wieder zu entscheiden, das richtige Training zu machen, dass wir aufhören mit dem falschen Training und dass wir anfangen, die richtigen, uns in den richtigen und guten Dingen einzuüben. Dass wir aufhören, die Dinge zu üben, die uns nur müde machen. Und dass wir die Dinge üben, die uns reich machen und glücklich machen und zufrieden machen, weil wir, Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Es ist so viel schöner, sich zu verschenken, als ständig bedürftig zu sein. Jesus hat unsere Not schon längst gestillt. In Jesus haben wir alles, was wir brauchen. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben schon so viel. Schenk uns diesen neuen Blick auf den Reichtum, den wir haben. Ich möchte abschließen mit einem Wort aus dem Epheserbrief. Ich hoffe, ich bringe das jetzt auswendig zusammen. Jetzt ist mein Handy nicht dabei, da ist meine Bibel drinnen. Aber wo sinngemäß heißt, am Ende des Epheserbriefes, erstes Kapitel, wo Paulus betet, dass Gott die Augen der Herzen der Christen in Ephesus erleuchtet, dass sie den Reichtum erkennen können, den sie in Jesus Christus haben. Und ich finde dieses altvaterische Deutsch so schön, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchtet, damit wir begreifen den unendlichen Reichtum, den wir haben. Und ich möchte euch segnen damit. Und ich möchte euch segnen mit ersten Schritten. Ich möchte euch segnen damit, dass ihr es in der kommenden Woche wirklich erste Schritte in die Richtung schafft, wieder mehr in die Beziehung zu investieren, mehr Zeit mit Gott euch zu nehmen, etwas zu tun, was ihr euch vielleicht schon vorgenommen habt oder was ihr gerne tun würdet, aber bis jetzt zu beschäftigt, zu was auch immer, einfach nicht geschafft habt. Ich bete, dass Gott euch da wirklich hilft dabei, damit ihr das nächste Woche, dass euch das gelingt und dass ihr erleben dürft, was das macht und dass das den Hunger nach mehr weckt, damit diese Reise nicht nach einer Woche zu Ende geht, sondern immer weiter und weiter und tiefer und schöner und herrlicher. Amen.